willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Big Picture. Und heute rede ich mit Bernd Kiesewetter. Er ist Coach, Trainer, Speaker, Autor und hat unter anderem, um es mal gleich zu erzählen, ich weiß von 3 Büchern, wahrscheinlich sind es mehr geschrieben, Mission Verantwortung, die Neinsagerrepublik und Coaching Dünen. Sein Thema ist aber wirklich die Verantwortung, Mission Verantwortung. Und was ich so klasse finde an ihm ist, er ist eine echte Berliner Schnauze. Er redet einfach, wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Er bringt die Dinge auf den Punkt. Und genau auf den Punkt möchte ich heute gern ein bisschen mehr zum Thema Verantwortung wissen. Herzlich willkommen, Bernd.
Herzlichen Dank für diese wunderbare Ankündigung.
Na, jetzt mal gleich zum Thema Verantwortung. Ich habe mal so ein bisschen in meinem Umfeld gefragt, was ist denn für euch Verantwortung? Na, da bekommen wir sehr unterschiedliche Antworten raus. Wie definierst denn du, was ist für dich Verantwortung?
Total. Ich habe das tatsächlich in diesem ersten Buch Mission Verantwortung sehr genau auseinandergenommen und habe mir auch angeguckt, was sagt der Duden, was sagt Wikipedia, was sagt der, was sagt der, was sagt der. Und für mich ist es ganz einfach. Für mich ist Verantwortung auf der einen Seite die Möglichkeit und auf der anderen Seite die Pflicht, irgendwie auf Dinge einzuwirken, Ergebnisse mitzubestimmen. Und wenn wir von Ergebnissen sprechen, dann reden wir von Antworten. Insofern habe ich die Verantwortung. Ich bin also zuständig für die Antwort. Das kann manchmal heißen, dass ich nichts mache, dann bin ich genauso mitverantwortlich fürs Ergebnis. Oder eben, dass ich darauf einwirke, dann habe ich auch ordentlich was damit zu tun.
Ja, okay. Aber wie kamst du denn auf das Thema? Ich meine, Verantwortung ist ja so ein, irgendwann musst du ja mal den zündenden Funken gehabt haben. Okay, das ist mein Thema.
Das ist eine lustige Geschichte. Soll ich die wirklich erzählen in aller Kürze?
Bitte, ja.
Ich war in der Positionierung. Ich hatte mir vorgenommen, war so ein bisschen müde vom Unternehmerleben in Richtung Immobilien, wollte irgendwas Neues machen, weil mein Geschäftsführer war sehr loyal, aber nicht schnell. Und dann stand die Frage, stellst du noch jemand mit dazu, machst du selber wieder mit oder so. Und ich wollte da eigentlich ein bisschen raus und wollte mal wieder was anderes machen. Und meine Frau sagte, ja, dann mach doch das, was du dein ganzes Leben lang machen wolltest und was du nochmal angreifen wolltest, schreib ein Buch und mach dein Coaching und tralala. Und dann sag ich, ja, ist eigentlich keine schlechte Idee, habe mich mit der Sache eine Weile beschäftigt, habe so das ein oder andere gemacht und war ein paar Jahre im Abstand zu meiner persönlichen größten Veränderung. Also ich kam aus der Kokaethylensucht, 6 Jahre plus Kokain in Verbindung mit Alkohol, hatte mein komplettes Leben an die Wand gefahren, gesundheitlich, finanziell, familiär und überhaupt, also Geschäft konntest du dem Namen gar nicht mehr geben. Und insofern hatte ich dann zu tun, da einen Change zu machen. Und das war mein größtes Ding, wo ich gesagt habe, okay, wenn ich jetzt nochmal die Kurve kriege, dann muss ich auch als Dankeschön der Menschheit was zurückgeben. Nämlich das zu erzählen, worauf es wirklich ankommt. Und wenn es dir gelingt, dann muss es dir in allen Lebensbereichen gelingen und nur dann kannst du auch was sagen. So. Und das war mein Start 2012. Und dann habe ich 2017 beschlossen, okay, komm, jetzt mache ich ein bisschen mehr daraus. Und 2017 war ich dann auf dem Seminar vom Stefan Etrian, ein Workshop, 4 Tage, 5 Tage, irgendwas in kleiner Runde, 7 Leute, 8 Leute. Und ich kam natürlich mit meinem Change-Thema, das hieß noch nicht Mission Verantwortung, sondern ich kam mit, du musst dein Ändern leben. Also nicht dein Leben ändern, sondern du musst dein Ändern leben. Das ist ein alter Rilke-Spruch und den fand ich total treffend. Weil den Anfang der Veränderung kriegen wir manchmal sehr schnell hin, aber dabei zu bleiben, daran hapert es meist. Und das sehe ich in der Suchttherapie.
Ganz kurz, wirf ich da kurz ein, das ist ganz lustig, weil als ich mich in meine Ehe gegen den Bach oder gegen die Wand fuhr, habe ich mir einen Armreif, einen silbernen machen lassen, da steht genau das drauf, da steht drauf, du musst deine Veränderung leben.
Witzig. Ja, super, siehst du, ja, so finden wir uns, Jahre später, mit diesem Spruch, schön, in deinem Podcast, toll. Ja, und dann bin ich da angetreten mit diesem Spruch und dann war da eine Runde von 7 Leuten oder so, waren ganz unterschiedlich. Ich war, glaube ich, der Einzige aus dem Coaching-Bereich und dann waren Anwälte und Pi und Bon Po dabei und dann ging es ums Thema, was so jeder hat und es ging so im Entferntesten auch um die Positionierung und irgendwie ignorierten die mich den ganzen ersten Tag. Und wer mich ein bisschen kennt, weiß, das ist das Schlimmste, was du mit mir machen kannst, mich nicht beachten. So und so, also erstmal wurde ich so abgewatscht am ersten Tag, weil dann kam nämlich noch, was ist Ihr Thema? Ah ja, und dann, ja, wer kennt denn jetzt irgendjemand zum Thema Change hier in Deutschland, so in dem Coaching- und Speaker-Markt? Und dann war der Flipchart sofort voll. Sofort. Und ich glaube, 90% aller Namen kannte ich und da waren wirklich viele große Namen mit dabei. Und dann kam natürlich die Frage, ja, und wozu brauchen wir dann Kiesewetter jetzt noch? Und ich dann, meine Geschichte, die war ja natürlich besonders, wie ja immer unsere Geschichte ganz besonders ist. Und wurde ich halt recht abgewatscht, so in Kurzfassung. Und am zweiten Tag wurde ich weiterhin ignoriert und dann habe ich morgens beschlossen, okay, wenn jetzt hier nicht irgendwie was, wenn ich nicht irgendwie Beachtung finde, dann ich mache jetzt bis zur nächsten Pause und dann bin ich weg und habe mich schon nur noch meinem Schreiben gewidmet, also meine Gedanken sortiert und pipapo, bin eigentlich aus dem Workshop schon ausgestiegen. Und dann war er aber sehr aufmerksam und hat eine Pause gemacht und hat die anderen in die Pause geschickt und gesagt, nee, bleiben Sie mal hier, ich will mit Ihnen kurz reden. Und hat mich da mit dem Lasso wieder eingefangen. Aber es war im Nachhinein betrachtet sehr, sehr gut. Ja. Wir haben dann den ganzen Tag an meiner Positionierung mehr oder weniger gearbeitet in dieser Gruppe. Und dabei entstand das Thema Verantwortung. Und dann wollten die mir aber, dann war noch die Abkürzung, und dann sagt der Adrian noch zu mir, da lachen wir heute sehr oft drüber, da sagt er zu mir, ja, aber Verantwortung weiß ich nicht, ob sie denn, da muss man, das ist ein großes Thema, da muss man auch ein bisschen mal auf den Kasten haben, auf Deutsch gesagt, so in meiner Sprache jetzt, der spricht ja anders. Ja. Ich weiß nicht, ob sie das ausfüllen können, dieses Thema. Wollen wir mal nicht lieber Selbstverantwortung machen? Und dann war natürlich wieder Bernd, nee, das ist mir gerade zu dünn, das will ich ja nicht, es geht nicht nur um mich selbst und so weiter, dazu war ich schon zu alt, zu reif, zu erfahren. Und so ist tatsächlich das Thema Verantwortung entstanden und ja. So entstand die Mission Verantwortung, weil im Nachhinein betrachtet und vieles hat sich wirklich jetzt erst in den letzten Monaten und Jahren ergeben, begleitet mich dieses Thema ein Leben lang sehr intensiv. Und Veit Lindau hat es mal so schön in einem Podcast mit mir auf den Punkt gebracht und sagt, Bernd, ich bin froh, dass du dieses Thema, ich bin froh, dass das Thema dich gefunden hat. Und das stimmt.
Schön. Ja, das ist überhaupt, das Thema findet einen. Also du hast es ja selber gerade schon gesagt, ganz häufig findet einen das Thema Verantwortung ja dann, wenn man so richtig ja im Bach sitzt, also wenn man so richtig in die Grütze greift, also wenn man Fehler macht, wenn was schief läuft, dann stellt sich ja die Frage ganz häufig, übernehme ich die Verantwortung dafür? Bin ich selber dafür verantwortlich? Oder lege ich mich auf den Rücken wie so ein Käfer und sage, ich warte mal ab und mache nichts? Und das hast du ja auch gemacht. Du hast ja auch in dem Moment angefangen.
Nein.
Nein? Okay.
Nein. Nein, das war anders. Also auch dieses Thema hatte ich mit meiner ersten Ghostwriterin, die dann doch einen anderen Job noch mit hatte bei dem Buch. Also ich hatte eine Schreibbegleitung, die hat dann auch so verstanden, in der Phase Kiesewetter warst du verantwortungslos. Und da sage ich immer, ja, im gewissen Sinne ja, aber nicht so, wie ihr das immer alle interpretiert. Natürlich war ich in der letzten Phase meiner Sucht, also das war glaube ich, nicht mehr besprechenswert, nicht mehr zurechnungsfähig. Und da war ich sicher verantwortungslos allem gegenüber. Aber ansonsten war das immer hier mal zu viel Verantwortung und hier vielleicht mal auf jemand anders verlassen und so weiter und so fort. Und Verantwortung übernehmen, habe ich ja vorhin eingangs schon gesagt, heißt für mich die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen. Ich habe nie in der Opferrolle gesteckt. Ich weiß nicht, ob es Erziehung war oder was mich dazu getriggert hat, aber ich war nie in dem Ding, dass ich irgendwie die Schuld von mir gewiesen habe, sondern ich habe eigentlich das Gegenteil, was mich mein Leben begleitet, dass ich für alles immer mir die Verantwortung gebe. Für jedes Gespräch, für jede Beziehung, die in die Brüche ging, für jeden Job, der nicht gut gemacht wurde und so weiter und so fort. Ich habe nie geguckt, warum hat jetzt Mitarbeitender A oder B das nicht geschafft. Was ist der zu doof oder so? Du kannst aus dem Schwein kein Rennpferd machen, haben wir im Vertrieb früher gelernt. Das war nicht meins, sondern ich war der Meinung, okay, dann hast du den nicht richtig geführt, dann hast du den nicht richtig eingewiesen, du hast den nicht gut genug geschult und so weiter und so fort. Also das Thema Verantwortung verfolgt mich tatsächlich mein Leben lang und umso spannender ist es ja, und das ist jetzt auch eigentlich erst in den letzten Jahren so deutlich geworden, es geht ganz oft darum, das richtige Maß an der richtigen Stelle für uns zu finden. Der eine übernimmt viel zu viel, der andere übernimmt viel zu wenig. Und wie du sagst, na klar, für die Ergebnisse, für die Resultate müssen wir ohnehin die Verantwortung übernehmen, egal ob sie jetzt gut oder schlecht waren.
Also das hast du jetzt quasi schon beantwortet. Also gibt es auch ein zu viel an Verantwortung?
Ja, voll. Und ihr Ladies seid ja davon geprägt. Das war auch lustig. Erstes Gespräch, eines meiner ersten Gespräche, ich habe eine sehr charmante ältere Dame, mit der ich im Hundespaziergang im Wald immer zusammengetroffen bin. Und die hat mit niemandem geredet. Und ich fühlte mich irgendwann sehr geehrt, weil wir miteinander geschwätzt haben. Die ist schon damals über 80 gewesen und eine sehr blitzgescheite Frau. Und dann kamen wir so ins Plaudern und dann kamen wir auf das Buch und dann sagt sie, na, wie heißt denn der Titel ihres Buches? Und da sage ich, Mission Verantwortung. Und dann war ein Moment Ruhe, die hat immer nicht so viel geplappert, sondern immer sehr überlegt. Und dann guckt die mich an und sagt, was haben denn Männer mit Verantwortung zu tun? Und bei jedem anderen wäre ich sozusagen an die Decke und blab, dub, dub, dub. Und bei ihr, schon durch ihren Status als alte, weise Frau, dachte ich dann so, Moment, wie meinst du das? Ja, so. Und dann erklärte sie das aus ihrer Sicht und sagt, na ja, im Grunde genommen ist doch Verantwortung eine Geschichte, die uns Frauen meistens obliegt. Ihr habt das sicherlich auf der Bühne in der Firma und Pi und Pa und Po, aber im echten Leben, was das Leben betrifft, tragen doch meistens die Frauen die Verantwortung. Der Mann kann sie aus dem Staub machen, die Kinder sind trotzdem da und so weiter und so fort. Sie brauchte da eine Reihe von Beispielen. Und ich muss ihr recht geben, im Grunde genommen seid ihr viel eher an der Verantwortlichkeit dran, und seid dadurch natürlich auch eher in der Überverantwortung. Also schon durch die Mutterrolle, glaube ich. Ich beobachte das ja häufig und ich habe es auch bei unseren Kindern beobachtet. Es gibt den Punkt, wo Mutti dann nicht mehr abspringen kann, um Kind Erfahrungen sammeln zu lassen, sondern dann gehen wir eben in die Überverantwortung. Oder auch später, wenn wir sagen, das Kind ist vielleicht nicht ganz so wohl geraten mit dem ein oder anderen Verhaltenskodex, dann geben wir uns die Schuld dafür und übernehmen die Verantwortung, weil die Erziehung nicht gepasst hat. Aber da sind ja tausend Bausteine dazwischen. Das ist nicht immer nur in unserer Verantwortung. Und so ein Mann kann das, glaube ich, schneller und leichter abstreifen als eine Frau. Die Mutter sagt dann, das ist meine Schuld.
Also das stimmt nämlich, weil diese Helikopter-Mums, ich glaube, Helikopter-Dads, das Begriff gibt es überhaupt nicht. Also es ist wirklich dieses Helikopter-Mama, die ihr Kind, bis es quasi Abi hat, zur Schule fährt und wieder abholt und so Geschichten.
Ja, das machen wir Väter auch.
Echt?
Also, und ich glaube in der neuen Zeit jetzt, wo auch wir Männer mal die Vaterrolle übernehmen und zu Hause bleiben, wird es auch einen Helikoptervater geben, bin ich mir ziemlich sicher.
Das heißt aber auch, so eine Notwendigkeit, um nicht in die Überverantwortung zu kommen, ist ja dann Nein sagen. Also zu lernen.
Natürlich. Nein zu sagen ist da das Zauberwort. Hast du recht? Vollkommen richtig. Und wir müssen uns natürlich auch immer erstmal dieses Maß überlegen, wo sind wir denn jetzt und mit welchem Maß an Verantwortung sind wir dabei. Natürlich, ich habe meine Stimme und muss sie bei der Wahl abgeben. Ist auch so ein tolles Beispiel. Also ist ein Freiheitsrecht, sollte ich nicht verschenken. Und trotzdem bin ich natürlich nur einer von, weiß ich nicht, 80 Millionen oder 60 Millionen. Ich weiß nicht, wie viele Stimmen wir tatsächlich denn abgeben dürfen, die ich nicht verschenke und wo mein Einfluss aber marginal ist. Und dann habe ich mich selber, da ist mein Einfluss halt nicht marginal, sondern wenn es um meine Gesundheit geht und meine Körperpflege und meine Entspannung und Bewegung und Ernährung und Atmung und hast du nicht gesehen, dann würde ich mal sagen, es steckt natürlich auch noch ein bisschen was im Außen, ein bisschen was in der Genetik, aber der große, große Teil steckt in meinem Verhalten.
Ja, absolut. Wie hast denn du das dann, ich meine, du hast ja gesagt, eigentlich kommst du aus der Überverantwortung, weil du gesagt hast, ich bin für alles verantwortlich, ich immer gefragt.
Nee, in der einen Stelle mal in der Überverantwortung und sich selber immer damit geißeln. Und auf der anderen Seite habe ich dann aber auch beispielsweise, meine Sucht konnte ich, glaube ich, nur so ausleben, weil ich wusste, ich muss mich ja um die Familie nicht sorgen, da ist meine Frau da. Ich glaube kaum, dass ich so abgedriftet wäre, wenn sie nicht so zuverlässig gewesen wäre und praktisch meinen Teil mit übernommen hätte. Ich wusste ja instinktiv, ich kann mich auf sie vollkommen verlassen. Insofern habe ich ihr meine Verantwortlichkeit noch mit übergedrückt und sie musste nicht freiwillig gewählt in die Überverantwortung.
Und sie ist immer noch da. Respekt.
Ja, das sagt jeder an der Stelle. Ja. Und ich habe mir heute angewöhnt, aber ihr kennt nicht die ganze Geschichte. Nein, doch, großen Respekt. Ganz klar, dass sie das mitgemacht hat, ist schon allerhand.
Was würdest du denn jemandem raten, wie jemand für sich feststellt, welches Maß an Verantwortung für den Einzelnen richtig ist? Gibt es da irgend sowas wie so ein Thermometer?
Ganz ehrlich, ich will jetzt keine Eigenwerbung machen, aber nimm dir tatsächlich einen Sparringspartner für diesen Part, weil du kannst es selber kaum sehen. Du bist dein Leben so, wie du unterwegs bist. Und natürlich, manch einer kann besser reflektieren als ein anderer. Und trotzdem sehen wir nicht alles, wo wir wie agieren. Insofern, nimm dir einen Coach, nimm dir einen Berater, nimm dir einen Mentoren oder irgendeinen anderen Sparringspartner, der dir hilft, die Bereiche wirklich mal professionell zu beleuchten und Fragen zu stellen und in Frage zu stellen, was das Verhalten betrifft. Und dann hast du, glaube ich, die beste Grundlage. Wenn du das schaffst, das alleine zu machen, dann bist du vielleicht ungefähr 50% Ergebnis von dem, bist auch einen Riesenschritt weiter. Aber dann musst du dir deine einzelnen Lebensbereiche angucken. Ich würde damit anfangen, dass ich mir die 12 Bereiche mal angucke. Wo bin ich wie stark? Wo bin ich wie in der Ist-Situation aufgestellt? Wo will ich denn eigentlich hin? Und dann musst du im nächsten Schritt gucken, wie verhalte ich mich im Bo?
Ja, klar.
Und das alleine ist keine einfache Aufgabe. Geht, aber ist auf jeden Fall auch sehr intensiv. Ist fast so intensiv wie Wertearbeit. Ich gebe immer gerne das Beispiel, wenn Leute mit mir Werte sortieren und darüber sprechen und dann sagen, naja, du musst ja schon im Bewusstsein sein, nee, das ist jetzt keine Eintagsarbeit, wir setzen uns da mal eine Stunde hin. Ich persönlich habe mal zeitlang, 3 Jahre lang nahezu täglich an meinen Werten gearbeitet. Und dann war immer noch nicht alles klar. Also da verändert sich ja trotzdem nochmal was und trotzdem gibt es neue Regeln, die du entdeckst und. Also es bleibt ein Prozess, das ist das Schöne. Und wenn man von vornherein so rangeht, dann kommt man auch bestimmt in der Eigenarbeit erstmal einen Riesenschritt weiter. Aber wenn du es gleich professionell machst, bist du, glaube ich, schneller.
Hat ja auch was mit Glaubenssätzen zu tun, ne? Wenn ich hab so, haben wir ja alle so Biester, so ich bin nicht gut genug oder ich muss perfekt sein und da sind wir ja ganz schnell dabei. Also so ein Ding, ich muss perfekt sein, jagt einen ja richtig schön in die Verantwortung. Also zu sagen, hey, ich ziehe alles an mich und ich mache und die Arbeit ist ja alleine kaum hinzubekommen, den kleinen Biestern da oder ja, zumindest den negativen Biestern auf die Schliche zu kommen.
Na, wollen wir mal so sagen, die wenigsten Menschen sind in der Lage zu reflektieren, was sie eigentlich mit sich reden. Also, und mit sich reden heißt ja auch denken, das ist ja nicht immer laut. Aber auch unsere Gedanken sind ja nun mal in Worten. Und wenn ich meinen Klienten zuhöre, dann falle ich denen meistens in schwierigen Situationen erstmal ins Wort, in jedem dritten Satz spätestens, weil ich sage, Moment halt, da überleg mal, was du da gerade gesagt hast. Ja. Und mit welcher Wertigkeit, was du da für eine Überzeugung mit noch festigst und so weiter und so fort. Und die zu lösen und in Frage zu stellen und erstmal zu beleuchten, ja, hast du vollkommen recht, diese Glaubenssätze, ich mag das Wort ehrlich immer nicht so richtig, aber ja.
Nenn es Muster.
Nennen wir es Überzeugungen und dann von mir so Glaubenssätze.
Ja. Das, was wir ja so tief in uns drin haben und was uns so wirklich triggert, also das Denken.
Ja, also und trotzdem ist ja, ich muss jetzt den Begriff doch mal in Schutz nehmen, der ist ja richtig, ich bin wahrscheinlich eher davon getriggert, weil es eben immer als pauschale Lösung genommen wird. Und es liegt auch nicht alles an unseren Glaubenssätzen, wenn die Leute mal erzählen, du wegen deinen Glaubenssätzen verdienst du kein Geld. Nee, manchmal muss man auch arbeiten, manchmal hast du Scheiße geplant, manchmal hast du was falsch gemacht. Das hat nicht immer mit Glaubenssätzen zu tun.
Das sowieso, es ist ja nicht alles. Es ist ja nicht alle für alles die Lösung, dein Glaubenssatz oder die Rechtfertigung.
Ja, ja. Ja. Kann ich auch nämlich. Aber du kennst das mit diesen Worten bestimmt, wo man so wahnsinnig sensibel wird, ob das nun das Thema Mindset ist, da war ich ja auch so übersensibel, oder diesen Frame, alles ist möglich. Also all diese Dinge haben übrigens dazu beigetragen, dass dieses Buch entstand, Coaching Lügen. Und ich weise immer auf das Fragezeichen hin, denn ich sage nicht, dass Coaching eine Lüge ist oder dass die ganzen Dinge Lügen sind, sondern das in Frage zu stellen und mal zu unterscheiden, was ist Phrase, was ist echt, was ist wertvoll.
Ja, aber wenn wir schon bei dem Coaching-Lügen-Fragezeichen sind, was gibt es denn eine Coaching-Lüge-Ausrufezeichen?
Alles eine Frage des Mindsets. Alles ist möglich. Ja, bei alles ist möglich fällt mir mal sofort als erstes ein, dann lass doch morgen mal die Sonne im Westen aufgehen, wenn alles möglich ist.
Okay, gut.
Und meine Frau hat das jetzt noch ergänzt und hat gesagt, ey, du kannst sie nicht mal im Osten aufgehen lassen. Du kannst nämlich die Sonne gar nicht aufgehen lassen. Nee, aber ich verstehe schon, wie es gemeint ist. Ja, das Problem ist, dass so eine positiv orientierten Menschen, wie ich es in jungen Jahren waren, diese Botschaften noch positiver macht. Und dann haben wir irgendwann die rosarote Brille auf, haben die Bodenhaftung verloren und glauben wirklich, alles ist möglich. Und ich habe so viele Leute damit auf die Fresse fliegen sehen, die nie wieder aufgestanden sind, im wahrsten Sinne des Wortes, dass der Schaden mindestens genauso groß ist wie der Nutzen, wenn man mal einen Impuls kriegt bei manchen Leuten, die sagen, es ist mehr möglich als das, was du denkst. Und insofern bin ich da immer mit sehr vorsichtigen Worten unterwegs. Das ist alles an einer richtigen Stelle richtig, aber eben manchmal auch total falsch. Und damit sind wir auch bei dem Punkt, warum ich dazu gekommen bin. Ich will damit auch nicht die Branche irgendwie niedermachen oder mich von der Branche abwenden, sondern mir geht es darum, dass wir uns unserer Verantwortung bewusst sind als Berater, Coaches, Mentoren, Trainer, um nichts anderes geht, um mal zu beleuchten, okay, wo ist denn mein Einfluss, wie groß ist denn mein Einfluss und bitteschön, wie sollte ich damit umgehen, wo muss ich mich abgrenzen, ich bin kein Therapeut, wo ist es richtig, wo ist es falsch und da einfach ein bisschen mehr Bewusstsein zu schüren, das war mein Anliegen mit diesem Buch und nichts anderes. Und da schließe ich mich selber mit ein. Natürlich hat man auch in der Vergangenheit oder wird mir auch heute noch passieren, dass man irgendeinen Murks von sich gibt, der vielleicht besser kommuniziert werden könnte oder angewendet werden könnte. Und das alleine aber, dass wir daran arbeiten, sollte schon Grund genug sein, die Branche wieder ein bisschen zu verbessern.
Also da sprichst du mir ein bisschen, also wirklich aus der Seele und nicht nur ein bisschen, das Thema, ich erlebe das häufig in meinen Coachings, dass Leute sagen, okay, jetzt gehe ich aus meinem Job raus, jetzt mache ich Coach. Aber ohne jegliche Ausbildung, ohne jegliches, und ich sage immer so, hallo, mit was für einer Berechtigung? Ja, wieso, ich habe doch Erfahrung, ich hatte doch selber mal Führungskräfte, also ich weiß ja, wie sie sein müssten. Und dann sage ich immer, das ist so, wo mir ist dann wirklich, wo ich sage, genau das ist das, worum wir häufig dastehen als Coaches, dann heißt es so, was bringt ihr mir denn überhaupt? Was hilft mir das überhaupt? Also sprichst du mir komplett aus der Seele. Absolut.
Ja, und dann gibt es noch eine Nummer schärfer, wie ich finde, ist immer, also die ist schon fast im Speaking unterwegs, sind die Leute, die eben etwas selber erlebt haben und damit zurechtgekommen sind, auf irgendeine Art und Weise, mit ihrer Strategie. Also nehmen wir mal mich, der jetzt seine Sucht bewältigt hat. Das ist ja nach meinen Regeln hat das funktioniert, bei mir. Ja. Nun bin ich seitdem in der ambulanten Suchttherapie ehrenamtlich tätig. Also ich kann dir sagen, ich bin eine absolute Ausnahmeerscheinung, dass ich toi 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 bis heute clean geblieben bin. Das heißt, es ist scheinbar meine Strategie auch nicht bei jedem so einfach anwendbar, weil die Leute, die diese Therapie mal gegründet haben und die da Tag für Tag dran arbeiten, das sind ja Profis, die haben den ganzen Tag nichts anderes zu tun. Und trotzdem gelingt es ihnen nicht, eine kleine Gruppe so fest zu kriegen, dass die alle erfolgreich werden. Und das will ich gerne als Beispiel nehmen. Und dann kommt eben Kalle Blomqvist um die Ecke und hat ein persönliches Erlebnis, sagt, so habe ich es geschafft und jetzt muss ich allen erzählen, wie man das schafft. Und dann ist das Nonplusultra und das geht nur so. Und es geht eben nur bei ihm so und bei keinem anderen, wenn wir ganz ehrlich sind. Und deswegen ist es immer ein bisschen schwierig, wenn die Leute so ihr Heilversprechen in irgendeiner Strategie, in irgendeiner Form von Coaching, ob das NLP oder was auch immer ist, da gibt's immer ein paar gute Sachen, die kann man immer mit einbauen, bei dem einen oder anderen an einer richtigen Stelle. Aber ich würde so eine Dinge nie als absolut betrachten wollen. Und das finde ich fast noch ein Stück schlimmer als das, was du gerade gesagt hast, so, ich kann ja Coach.
Also dieses Absolut gibt es sowieso nicht, sonst gäbe es ja keine Pleiten, gäbe es keine Insolvenzen, gäbe es alles nicht. Wenn es eine absolute Lösung für irgendetwas gäbe, das ist ja alles höchst individuell. Jeder ist ja anders, tickt anders und ja.
Ja, und du sagst es so schön, und das ist aber das, was der Mensch dann sucht und was er gerne hätte, und das ist das, was, da komme ich bis heute nicht richtig zurecht mit, der Klient sucht halt aber nach den drei Schritten zum Reichtum und Glück.
Klar.
Obwohl wir eigentlich wissen, wenn wir halbwegs weit im Kopf haben, das kann nicht mit drei Schritten getan sein. Und trotzdem wollen wir an die Überschriften glauben und dann buchen sie, weiß ich nicht, 10.000 Euro Coaching für 20 Minuten online, tralala, und damit ist das Heilversprechen. Und hinterher ist die Heule dann immer groß. Das hat mich in den Ruin gebracht und das hat mir gar nicht geholfen. Ja. Manchmal hilft auch vorher ein bisschen denken. Insofern sind wir wieder beim Kreisschluss Coaching Lügen. Ich will mein Buch nicht bewerben, aber das war der zweite Grund, weil ich gesagt habe, ich will auch den Interessenten eine Plattform bieten. Wie kann ich ihn einschätzen, wie ich vorgehe, wie, wenn mich das Thema interessiert als Klient? Denn das ist, glaube ich, auch sehr schwierig.
Absolut. Ich habe ja nochmal einen ganz anderen Aspekt jetzt auch zum Thema Verantwortung und Vorbild. Also ich sage ja immer, wir brauchen Vorbilder. Ja? Also jetzt auch in der Führung oder also Menschen, an denen wir uns orientieren. Das heißt, ich mache sie nach, aber ich sage, ich brauche ein Vorbild. Und das hat ja auch viel, das ist ja auch, hat viel mit Verantwortung, finde ich, zu tun. Zu sagen, damit übernehme ich ja Verantwortung.
Unheimlich, ja. Also hier, der Investmentbank, der Gerald Hörmann, hat so schön gesagt, zu dem Thema Mission, Verantwortung, er sagt, Leute, ich bin Influencer, ich habe einen riesen Einfluss auf junge Leute, die strebsam sind und in Immobilien investieren wollen. Der macht ja hauptsächlich Immobilien, aber Thema Geld. Und ich bin verdammt nochmal in der Pflicht, meiner Verantwortung auch gerecht zu werden. Ich kann den Leuten nicht irgendeinen Scheiß erzählen und ihnen irgendwas falsch versprechen. Das ist in meiner Verantwortung und das hast du schön gesagt, umso höher wir in der Erfolgsleiter klettern, umso größer ist natürlich auch die Verantwortung. Also auf der einen Seite brauchen wir Verantwortung, um erfolgreich zu werden oder zu sein und auf der anderen Seite, wenn wir es dann sind, haben wir umso mehr davon. Du kommst gar nicht drum rum, dich mit dem Begriff auseinanderzusetzen und den zu mögen.
Ja. Du hast gerade die junge Generation erwähnt. Also ich finde ja, die junge Generation kritisiert...
Sind wir doch, oder? Sind wir das nicht?
Sagen wir mal die noch jüngere Generation. Die sagt ja, die kritisiert ja so die, sag ich mal, die Verantwortungslosigkeit unserer etwas älteren Generation oder der Generation, die jetzt, sag ich mal, unsere Politik auch, sag ich jetzt mal, dominiert. Und wie siehst du das?
Weil die kommen das ja müssen nicht. Sie ja.
Ja.
Das müssen sie ja. Ich finde das gut. Also auf der einen Seite ist es natürlich total überzogen. Ja, also sehe ich so, weil du es einfach nicht sofort umsetzen kannst. Aber wir brauchen ja die Übertreibung in die eine Richtung, um dann irgendwo eine gesunde Mitte zu finden. Also das ist das, was mich das Alter so gelehrt hat mittlerweile. Wir haben halt so ein Pendel und wenn wir ein Extrem in die eine Richtung haben und wir haben nun mal die Erde extrem ausgebeutet, wir haben extrem menschen-tierfeindliche Systeme um uns herum aufgebaut. Wenn wir da wieder in eine vernünftige Mitte kommen wollen, dann brauchen wir extrem in die andere Seite. Und das ist jetzt bei den jungen Leuten zu finden. Ob die sie, ich mag das jetzt auch nicht, wenn sie da einen auf der Straße festklebt. Das ist jetzt nicht, das findet nicht meinen Gefallen, ja.
Also ich finde es wunderbar, wenn sie es in Berlin machen, wenn sie in München wegbleiben. Das ist okay.
Ja, super. Das gefällt mir, ne? Du bist in München, super. Lass das bei mir machen. Nein, ich hasse das. Und trotzdem bin ich mir dessen bewusst, ja, diese Übertreibungen in die Richtung sind dann wieder notwendig, damit wir irgendwo eine vernünftige Mitte finden. Ich habe da neulich mal einen Beitrag zu gehört, auch gerade zu dieser jungen Generation und zu dem Schwachsinn, der da zum Teil verbreitet wird und dass das ja auch ganz massiv und möglicherweise auch gefährlich sein kann. Dass aber eins damit automatisch passiert, dass das, was die ambitionierteren Umweltschützer vorhaben und wo es wirklich um den Umweltschutz gibt, dann viel, viel schneller und leichter abgesegnet wird in unseren Köpfen, weil wir sagen, ja, okay, damit gehen wir ja mit. Weil das dann nicht mehr so dramatisch ist, weil da ist uns nicht ständig irgendjemand auf der Straße im Weg und das können wir noch halbwegs nachvollziehen, dass wir unsere Heizung sanieren müssen, dass wir unsere Dächer sanieren müssen und so weiter und so fort. Und da sagen wir dann schon eher, okay, da machen wir mit. Aber wenn du das Extrem nicht hättest, wäre das Extrem.
Ja.
Und dann wäre die Mitte wieder noch mehr im ungesunden Bereich. Also ich glaube schon, dass wir es einfach auch brauchen. Und insofern bin ich dankbar für das, was die da veranstalten zum Teil. Auf der anderen Seite hasse ich es. Aber wir müssen das mit einem Schmunzeln zur Kenntnis nehmen. Wir haben ja das jetzt als Einzelpersonen nicht zu verantworten. Das muss man auch ganz klar sagen. Und da sind wir wieder bei dem Lieblingsbegriff. Ich darf mich natürlich jetzt damit auch nicht irgendwie schlecht machen, meinen Selbstwert geringer machen, weil ich in dieser Gesellschaft vielleicht nicht stark genug war, die komplette Gesellschaft zu verändern. Also Entschuldigung, wie gesagt, wenn wir 80 Millionen Leute sind, alleine in diesem Land hier, dann haben wir 80 Millionen Beteiligte. Und wir als passive Bürger, sage ich mal in dem Falle, sind natürlich auch in einer anderen Verantwortung als jemand, der in der Regierung oder in ähnlichen Gefilden unterwegs ist, wo es darum geht, Dinge umzusetzen.
Ja, aber ich finde schon, aber das meinst du bestimmt auch, ich finde schon, wir haben schon die Verantwortung, jeder Einzelne etwas zu tun. Also zu sagen, okay.
Na klar.
in meinem Rahmen tun kann. Und jetzt wie auch die junge Generation, die nimmt ja die Verantwortung zu protestieren an. Das hat ja auch was mit Verantwortung. Ja. Wir nehmen das jetzt für uns an, natürlich, weil wir besser leben oder dass es nicht mehr schlimmer wird. Aber das finde ich schon wichtig, dass jeder Einzelne von uns sagt, was kann ich selber tun, was kann ich selber bewegen.
Unbedingt. Das wollte ich damit auch gar nicht minimieren. Um Gottes Willen, wir sind mit unserem jeden einzelnen Konsumverhalten sind wir maßgeblich beteiligt damit. Weil wir können ja auch immer diese Welle mit anstoßen. Wenn wir beide uns darüber unterhalten, dass es irgendwie unsinnig ist, einen Plastikbecher für Joghurt zu nehmen und hätten eine Ersatzlösung, die nachvollziehbar ist, und wir stecken damit die nächsten zwei an, die wiederum einen Podcast machen, die nächsten anstecken und so weiter und so fort, dann gibt's ja diese positiven Wellen. Und die entstehen nur aus dem Einzelfall. Dessen muss man sich bewusst sein. Na klar, irgendwo muss ja der Anfang sein. Und insofern verstehe ich es auch, dass wir da was machen müssen. Und gleichzeitig brauchen wir die Übertreibung eben immer, um eine Mitte zu finden. Und nicht um die Übertreibung denn genau so zu leben. Ich fand zum Beispiel extrem interessant in Sachen Umweltschutz, als Corona aufs Spielfeld kam, waren wir in der Lage, auf der ganzen Welt die Flieger stehen zu lassen. Nichts hat sich mehr bewegt. Ja. Und da gab es ja auch Berichte darüber, wie schnell sich die Natur erholt hat. Und das hat uns ja gezeigt, wir wären in der Lage, in kürzester Zeit massive Veränderungen zu bringen. Und dann sind wir jetzt wieder dahin gekommen, dass wir wieder monatelang darüber diskutieren, über irgendwie eine Kleinstveränderung. Und in der Geschwindigkeit dürfen wir eben auch nicht unterwegs sein, ist meine Meinung. Da müssen wir an Geschwindigkeit zulegen, denn dazu ist das alles zu schnell und zu groß geworden. Und wir richten da einfach zu großen Schaden an als Menschen. Und ich habe neulich irgendwo einen Beitrag vom Carsten Maschmeyer gesehen. Er hat dann nachher noch gesagt, ja, okay, so hat er es ja auch gemeint. Da war aber also ein Spruch drin, also er ging in die Richtung, wir müssen unsere Welt schützen und tralala und pipapo, aber er ging eben in die Richtung, als wenn es des Menschen Welt ist. Aber wir sind eben hier auch nur ein Teil dieses Planeten, genauso wie ein Affe oder wie eine Kuh oder was auch immer. Dass wir vielleicht mit dem Gehirn beseelt sind, ist nicht immer förderlich. Und ja, bei manchen wird es auch nicht ganz so stark strapaziert, aber ja.
Wir sind doch nur Gast, das dürfen wir auch nicht vergessen. Wir
ja, genau. Ja.
Aber das mit den Fliegern fand ich auch mega spannend, dass wir einfach ganz schnell erlebt haben, ich habe das auch erlebt, wie viele Vögel plötzlich wieder da waren und wie viel, ich so, wow, was ist denn jetzt los? Ja? Also es hat sich ganz, ganz viel, ganz schnell verändert und das finde ich auch erschreckend, wenn wir haben erlebt, oder wir durften erleben, dank Corona, jetzt sage ich es ganz bewusst so, was ja, wie schnell möglich ist. Und
ja,
obwohl wir es erleben durften, sind wir nicht in der Lage, das Gelernte umzusetzen und zu sagen...
Wir haben davon nichts mitgenommen. Ja, du sagst es, ja. Und es gab so, ich weiß nicht, ob du den kennst oder ob die Hörer den kennen, es gab so einen tollen Film dazu, relativ schnell, der all das irgendwie in Bilder zusammengefasst hat und gleichzeitig zusammengefasst hat, was alles die Lehre daraus sein kann, was wir alles daraus lernen können. Und scheinbar haben wir wirklich nahezu nichts daraus mitgenommen.
Ja, hat auch schade. Mein Gespräch mit Leuten hat häufig, dass sie sagen, ja, aber Verantwortung für irgendetwas, auch die Natur übernehmen, solange es meine Selbstbestimmtheit oder Autonomie nicht einschränkt. Das ist immer so.
Ja.
Und da sage ich immer, hey.
Ja.
Finde ich ganz schwierig.
Lustig, ne? Also auch das war eine große Lehre für mich in Corona. Witzigerweise, ich habe vorhin erwähnt, ich habe die Wertearbeit sehr lange gemacht. Und dann war für mich ja klar, wie meine Werte wirklich sind und in welcher Reihenfolge, in welcher Priorität. Und für mich war klar, Selbstbestimmung ist mein größter Wert. Ja? Mhm. Mhm. Und dann irgendwo da kam, ich glaube als zweites kam Sinn. Und dann kam Corona. Und dann... Mit einmal wurde mir bewusst, ey, in dem Bereich ist es überhaupt nicht so, weil für mich stand gar nicht in Frage, meine Selbstbestimmtheit über dem Zweck anzusiedeln, sondern es war ja klar, okay, wenn wir als Gemeinschaft jetzt irgendwie überleben und funktionieren wollen, dann müssen wir uns jetzt erstmal in unserer Freiheit einschränken und dann können wir gucken, was geht daraus, aus dieser Position heraus. Also da war ich zum Beispiel überhaupt nicht so, dass für mich meine Selbstbestimmung irgendwie darunter angesiedelt werde. Und deswegen ist das auch so wichtig, seine eigenen Werte über eine längere Zeit zu beobachten und neu zu sortieren, weil sie in einigen Bereichen dann eben doch plötzlich eine andere Reihenfolge haben und Rangfolge haben.
Naja, und es sind ja auch natürlich auch situationsabhängig und hat natürlich in dem Kontext auch was damit zu tun, meine eigene Freiheit versus dem Respekt dem anderen gegenüber. Also ich finde immer Freiheit alles rein, solange ich dem anderen keine Angst mache. Ja, und wenn ich durch mein Verhalten einem anderen Angst mache, dann greife ich so massiv in seine Freiheit ein. Damit ist ja wieder der Wert Freiheit auch bedient. Nicht meine eigene unbedingt, aber die Freiheit des anderen schränke ich damit nicht ein. Und das finde ich halt darum, nochmal darüber nachzudenken, was die Werte auch betrifft, dass ich sie ja sehr viel interpretiere. Also wie ist eine Frage der Interpretation der Situation.
Hast du schön gesagt, ja, insofern war es natürlich auch wieder mein Wert Selbstbestimmung, weil ich wusste, okay, das ist nach meinem Modell die einzige Chance, wie wir gut durch die Zeit kommen und danach auch ein vernünftiges Leben nach meiner Selbstbestimmung möglich ist. So, ja, am Ende war es dann auch so. Aber wir haben das jetzt auch gerade, weil du Verantwortung sagst und diese Polarisierung und die Extreme wir gerade besprechen. Wir haben es ja gerade mit den Bauern. Das ist ja auch nochmal eine Geschichte, wo man so das Gefühl hat, Mensch, da freuen sich einfach jetzt auch viele Leute gar nicht so sehr über den Bauernprotest, sondern dass sich mal Menschen hinstellen, die ganz normale, arbeitsame Leute sind, die irgendwie was machen wollen und ihren Sachen nachgehen und die jetzt mal auf die Straße gehen und sagen, so geht's nicht. Ich glaube, das ist ja so das größte, die größte Unterstützung, die da letztendlich stattfindet. Und ich will gar nicht sagen, dass sie mit allem Recht haben und dass das alles richtig ist. Ich hatte neulich mal so eine Diskussion. Natürlich muss man Subventionen in Frage stellen und muss gucken, was wie anzupassen ist. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Und dennoch ist auch hier wieder dieses extrem notwendig, damit mal was passiert. Weil plötzlich sehen wir ja, was passieren kann, in welcher einer affenartigen Geschwindigkeiten Dinge zurückgenommen werden, neu überdacht werden und vielleicht dann tatsächlich zu neuen Entwürfen führen, das ist ja sonst gar nicht denkbar. Auch hier wieder nur über ein anderes Extrem, ne? Dass wir die gesunde Mitte finden.
Da würde ich mir manchmal wünschen, dass man vorher nachdenkt. Also dieses einfach mal das Hirn einschalten, bevor ich irgendwelche Entscheidungen treffe. Weil dieser Bauernprotest hat ja wirklich, das ist ja mal ein Protest, es gab jetzt eine Zahl, 80% der Bevölkerung befürworten den, sagen richtig. Ja. Also ich gehöre zu den 80%, ich lebe in einem ländlichen Bereich, um mich herum sind nur Bauern. Und ich erlebe ja, dass sie alle einen fulltime anderen Job haben und Bauer sein Freizeit ist. Das machen die am Abend oder am Wochenende. Also wo ich einfach sage, das kann ja nicht normal sein. Also die liefern uns Lebensmittel, kümmern sich, aber können davon nicht leben. Also ich meine, da wird es absurd, wo ich einfach sage, ey, da sollte was passieren. Grundsätzlich.
Ja, auch wenn wir bei Fulltime-Bauern sind. Also ich bin ja durch die Pferdewirtschaft in der Landwirtschaft ein bisschen näher dran. Auch tatsächlich schon alleine diese Überlegung, was mein erster Impuls war, füll doch mal einen Förderantrag aus. Füll doch mal einen normalen Kreditantrag aus und dann füll doch mal einen Förderantrag aus. So, und das ist das Tagesgeschäft von denen, was sie neben ihrem normalen Business der Landwirtschaft immer mit leisten müssen. Und jetzt stell dir mal vor, dabei sind Unzuverlässigkeiten. Sprich, wir reden heute darüber, was du machst und ein Land kann ich nun mal oder einen Stall kann ich nicht ausrichten, dass ich den morgen dann gleich wieder anders betreibe, sondern das ist ja eine längerfristige Angelegenheit, auf die ich mich einlasse. Jetzt machen wir den Deal, ich richte mich darauf ein, ich mache das danach, jetzt wollen wir Biogas, morgen wollen wir dies, morgen wollen wir jenes. Und jedes Mal ändern sich irgendwie die Bedingungen und plötzlich sagst du ja, nee, das fördere ich jetzt doch nicht mehr. Das habe ich dir zwar gestern zugesagt, aber heute machen wir das nicht mehr. Und morgen ist es sowieso alles ganz anders. Das geht doch nicht. Also wir haben das ja schon erlebt mit der Energieförderung bei den Fahrzeugen. Da hatte ich auch große Diskussionen, weil die Leute sagen, ja, wenn das Geld alles ist, hat ja nie einer versprochen. Ja, aber man muss sich mal diese Dinge, die dahinter stecken, überlegen. Hier hat jemand ein Fahrzeug bestellt und bei der Bestellung tätigt er die Anzahlung. Die muss er ja machen bei der Bestellung. Wohl wissend, er kriegt vom Staat seine 3.000 oder 4.000 Euro zurück. Jetzt ist ja zwischen Bestellung und Auslieferung eine Zeit von Wochen oder Monaten. Und erst wenn ich das Fahrzeug ausgeliefert bekomme, kann ich ihn zulassen und erst mit der Zulassung kann ich meinen Antrag stellen. Das heißt, ich habe vor 4 Monaten meine Finanzplanung gemacht, jetzt kriege ich endlich mein neues Auto, weil ich mir nur angeschafft habe, weil der Staat gesagt hat, ja, ich brauche jetzt E-Autos, ihr sollt jetzt E-Autos kaufen. Und dann sagst du mir, nee, Geld gibt's nicht. Die 4 Mille kriegst du nicht oder die 3 oder was auch immer. Das geht doch nicht. Das kann ich doch nicht als Staat, und da sind wir bei Verantwortung und Vorbild, was du gesagt hast, das kann ich doch nicht machen. Und das haben wir an allen Stellen, das haben wir bei der Häusersanierung. Ich habe gerade ein Gespräch mit der ING DiBa gehabt, mit der Baufinanzierungsabteilung. Man muss sich mal vorstellen, was das so für Auswirkungen hat. Die stellen jetzt fest, okay, die Kreditzinsen haben sich verändert, die Baufinanzierung, die Leute haben sich jetzt langsam dran gewöhnt. Okay, wir könnten jetzt wieder Geschäft machen. Wir machen aber anderes Geschäft, weil es gibt keine neue Finanzierung, Neubau findet nicht statt. Kaufen tut auch keiner, aber Sanierung. Wir machen jetzt Sanierung. Bis eine Bank ein Produkt entwickelt, um so eine Dinger zu machen, vergehen ja mal ein paar Monate, kann sich, glaube ich, jeder vorstellen. Bis so ein Produkt genehmigt wird beim Bundesaufsichtsamt, vergehen auch noch mal ein paar Monate. Das geht ja nicht so schnell. Da brauchst du schon ein bisschen Lobby, um das überhaupt zu beschleunigen. Jetzt musst du das Ding ja auch irgendwie noch vermarkten, deinen Vertrieb, dein Marketing dazu aufbauen und. Jetzt hat die beispielsweise haben sich mit der KfW zusammengetan und haben Tools entwickelt, wo die Häuslebauer dann selber prüfen können, was macht Sinn, was rechnet sich für mich und so weiter und so fort, um dann den Kredit zu beantragen. Und dann sagt der Staat auf immer, nö, gibt's nicht mehr. Ja. Hä, was machst du denn da als Bank? Dann ist dein Produkt über ein Jahr entwickelt, anderthalb Jahre entwickelt, mit viel Vorlaufkosten und Pipapo, ist Nonsens. Und jetzt mal, um die Banken nicht zu sehr zu bedauern, jetzt nimmt aber keiner einen Kredit, weil es gibt ja keinen Kredit dafür, weil es das Produkt dann nicht mehr gibt. Klar. Und die Förderung ja nicht mehr gibt. Also hat doch der Staat nichts gewonnen. Es ist gar nichts passiert in Richtung Umweltschutz, weil es nicht umsetzbar dann ist. Und diese Verantwortungslosigkeit und die Vorbildfunktion, wenn ich meinen Dingen nicht entspreche, das ist, glaube ich, das größte Dilemma, was wir gerade bei der Ampel miterleben und wo sie sich, glaube ich, auch selber gar nicht bewusst darüber sind, was sie dafür für Grundlagen legen. Da geht's gar nicht mal so ums einzelne Thema, sondern wirklich um dieses Ding, dass kein Verlass drauf ist. Und mach mal mit jemandem Geschäfte, auf den kein Verlass ist. Machst du nicht.
Das ist, glaube ich, das Hauptding. Und das ist für mich auch ganz eng, also mit Verantwortung verbunden, dass ich verlässlich bin. Also, dass ich weiß, das, was ich heute sage, mache ich auch noch morgen. Ja, oder ich sage ganz offen, ich habe es falsch eingeschätzt.
Ja, und dann müssen wir gemeinsam eine Lösung finden, weißt du? Also dann muss man auch so viel Arsch in der Hose haben, das machst du ja in der Geschäftspartnerschaft auch. Hier habe ich Scheiße gemacht oder ich kann das nicht mehr erfüllen. Jetzt lass uns mal irgendwie eine Lösung finden, wie wir da irgendwie beide sauber rauskommen. Und natürlich klappt nicht immer alles auf Anhieb. Aber wenn das von oben so vorgelebt wird, als wenn wir uns nicht daran erinnern müssen, was wir gestern gesagt haben, dann ist es eine schlechte Botschaft. Stell dir bei einer Beziehung vor, einer Partnerschaft, ist kein Verlass aufeinander. Geht doch nicht.
Also da ist noch eine Menge Entwicklungspotenzial, sagen wir es mal so.
Aber die Ach, Zeit, das hast du schön gesagt.
Ja, aber die Zeit rennt ja total. Jetzt habe ich einfach noch mal eine visionäre Frage. Wenn du, was wäre denn dein Wunsch oder hast du einen Wunsch zum Thema, was Verantwortung betrifft, was du sagst, was du Menschen gerne weitergeben würdest, wo du sagst, Mensch, da schaut mal ein bisschen genauer hin.
Mein Wunsch? An jeden Einzelnen, für jeden Einzelnen wäre, dass es dir gelingt, über das Wort ein bisschen nachzudenken und vorzudenken und ein Bewusstsein zu entwickeln, was nicht negiert, dass Verantwortung Pflichten mit sich bringt. Das ist so. Das will ich gar nicht schönreden. Was aber gleichzeitig auch bedeuten kann, dass wir mal darüber nachdenken, ob Pflichten jetzt unbedingt negativ sein müssen. Auch das würde ich in Frage stellen, sondern Pflichten haben durchaus einen sehr positiven Anteil. Also, dass es dir gelingt zu sehen, dass es nicht nur Pflicht ist, sondern dass es eben auch ganz viel Chance und Möglichkeit ist, deine Ergebnisse im Leben deiner Liebsten mitzubestimmen, im Leben der Gemeinschaft, im Leben der Gesellschaft und sogar so weit bis auf den Planeten. Und irgendwo da für dich eine Range zu finden, die zu deinem jeweiligen Lebenszeitpunkt, denn das ist ja auch nicht immer gleich. Mal haben wir da mehr Kraft für und mal haben wir mehr Platz und mehr Zeit dafür und mal nicht so viel. Aber dass es dir gelingt, ein Bewusstsein zu entwickeln, dir selbst gegenüber die Verantwortung zu übernehmen für dein eigenes Leben und das möglichst in allen Bereichen und das möglichst ausgeglichen und ausgewogen, weil alles andere eben zu Frustrationen über einen längeren Zeitraum führt und auf der anderen Seite aber auch daraus die Kraft zu kriegen, Verantwortung im Außen zu übernehmen. Also für meine Nächsten, für meine Liebsten, aber auch weit darüber hinaus.
Wunderbar, das ist ein wunderbares Schlusswort von dir. Und ich möchte eins noch ergänzen. Ja, es ist schön, die Gemeinsamkeit entdeckt zu haben. Wir dürfen unsere Verantwortung leben oder wir müssen unsere Veränderung leben. So. Ja, in dem Sinne bedanke ich mich total herzlich, dass du mein Gast warst. Das ist ein großartiges Thema. Und ja, ich gebe meinem Kollegen absolut recht. Schön, dass die Verantwortung dich gefunden hat. Danke.
Danke dir. Und danke euch für eure Zeit und euer Interesse.